Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute haben wir wirklich eine spannende Folge für euch, denn wir haben Daniel zu Gast und er hat sich den Traum vom eigenen Heim oder Haus wirklich von der Pike auf selbst erfüllt. Und er teilt seine Erfahrungen mit uns und wir haben uns gedacht, wir machen da so eine kleine Serie draus und in der heutigen Folge geht es so um die ganze Idee. Wie ist man eigentlich dazu gekommen zu kaufen? Was waren in der Entwurfsphase auch so Themen, die wichtig waren? Und all diese Erfahrungen, die teilt er netterweise mit uns und hat sicherlich auch den ein oder anderen Tipp für uns parat. Ganz herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
Hi.
Wie kam denn bei dir und euch eigentlich der Wunsch auf, das eigene Haus zu bauen?
Also bei mir ist das schon relativ früh entstanden und zwar als ich 13 war, haben wir unser Elternhaus selber gebaut, so von der Pike auf, also von Stein auf Stein gemauert. Da habe ich sehr viel gelernt und das habe ich auch noch nie meinen Eltern gesagt. Am Ende, als ich dann vor dem Haus stand, dachte ich, oh, wieso haben wir eigentlich ein Klohaus gebaut? auf den Raststätten, ne, diese Klohäuser, die haben immer so ganz dicke Klinkersteine. Und ich habe es nicht verstanden. Meine Eltern haben auch sich diese dicke Klinkersteine für das Haus ausgesucht. Das fand ich irgendwie nicht so hübsch. Und von da an wollte ich irgendwie, ich wollte nochmal selber bauen. Das war von da an irgendwie gesetzt.
Warum war dir Bauen wichtig? Also nicht nur kaufen oder weiter mieten. Warum wolltest du bauen?
Ich hatte irgendwie schon immer so ein Favorite für Häuser. Ich habe früher mal Sims 2 gespielt und ich habe das Spiel nicht so gespielt wie alle anderen. Irgendwie diese Beziehungsebenen da irgendwie aufgebaut, sondern ich habe in Sims 2 immer Häuser gebaut, fand das irgendwie immer spannend, irgendwie wie die Räume zueinander sind und von daher war das für mich von Anfang an irgendwie klar, dass ich irgendwann auch mal selber ein Haus bauen möchte.
Und hattest du dann so ein ganz konkretes Bild schon im Kopf? Also wahrscheinlich nicht das Klohaus, vermute ich, aber wie sollte es denn aussehen?
Ja, das war immer eine große Diskussion zwischen mir und meiner Frau. Wir wollten eigentlich was ganz Modernes bauen, auch wenn es geht zweigeschossig. Und ja, wir hatten immer ganz viele Bilder und Ideen. Also wir hatten irgendwie mehr Ideen im Kopf als so ein richtiges finales Bild. Und als wir dann in Richtung Grundstückssuche gegangen sind, haben wir gemerkt, naja, das Bild, was wir so noch nicht mal richtig final im Kopf hatten, das funktioniert sowieso an den meisten Orten nicht. Von daher hatten wir nachher dann ja nur ganz viele Bilder im Kopf, aber eigentlich keine richtige Idee.
Okay, und die hattet ihr aber tatsächlich irgendwie im Kopf, die habt ihr nicht irgendwie bei Pinterest oder weiß ich nicht, irgendwo gesammelt, sondern die hattet ihr erstmal zu dem Zeitpunkt im Kopf.
Ja, im Kopf, aber wir hatten auch eine Pinterest-Sammlung, das stimmt. Wir haben immer, also sie war da aktiver als ich, sie hat mir immer wieder Bilder geschickt. Ich war schon irgendwann so ein bisschen genervt, ich so dachte, ja, ist schön, wenn wir aber alle diese Bilder umsetzen wollen, dann kommt irgendwie so ein Clownshaus raus. Von daher, nee, wir hatten auch diesen Pinterest-Account, ja.
Du sagtest so, wo Wunsch auf Wirklichkeit trifft, war dann schon bei der Grundstückssuche. Wie seid ihr oder du dann vorgegangen, als ihr das Grundstück gesucht habt?
Ja, wir waren da absolut nicht kompatibel, meine Frau und ich. Also ich bin so ein Dorfkind. Ich wollte auf jeden Fall aufs Land meine Ruhe haben, so meine Scholle bauen. Alle, die mich so kennen, wissen, ich liebe Handwerken und ich brauche Platz. Wir wohnen jetzt gerade in Stockelsdorf und da haben wir so eine kleine Parzelle und ich brauche irgendwie Raum, um mich zu entfalten. Und meine Frau ist so, ja, naja, wie soll ich das sagen? Am liebsten direkt im Leben, so Travemünde, erste Reihe, wo ganz viel los ist. Und deswegen brauchten wir ein Grundstück, wo wir unsere beiden Bedürfnisse irgendwie unterkriegen. Und was haben wir da gemacht? Wir sind einfach durch die Gegend gefahren und haben uns dutzende Grundstücke angeguckt. Also bei ImmoScout war immer wieder was draußen. Bei den Städteseiten war immer wieder was zu sehen. Und wir haben 6 Jahre lang haben wir Grundstücke uns angeschaut.
6 Jahre lang, krass.
Ja, kamen auch so ein paar witzige Sachen bei rum. Also einmal waren wir an einem Haus direkt an einem Campingplatz. Ich wollte es sofort haben, ich fand das richtig geil. Meine Frau wollte es nicht haben, komischerweise. Oder wir hatten auch mal ein Grundstück, das so groß war, dass wir das einem bekannten Maklerfreund empfohlen haben. Und der hat danach dann daraus 6 Häuser gebaut. Also haben schon einiges gesehen.
Und ihr seid dann immer so am Wochenende losgefahren und 6 Jahre lang und habt immer geguckt, was könnte passen.
Ja, wir haben teilweise auch einfach angehalten und geklingelt und gefragt, ob das Grundstück zu verkaufen ist. Hat manchmal ein paar komische Blicke hervorgerufen, aber das ein oder andere nette Gespräch ist daraus auch entstanden.
Okay, und was war euch letzten Endes dann, ihr musstet euch dann ja wahrscheinlich so ein bisschen nähern. Ich kenne das auch zumindest aus der Häusersuche. Dann hat man sieht ja dann diese Häuser oder wahrscheinlich in eurem Fall dann eben die Grundstücke und dann merkt man erstmal so, was man dann nicht will. Also so finde ich, das merkt man dann ziemlich gut. Und wie habt ihr euch dann aneinander angenähert? Auch wenn du sagst, also für die Menschen, die nicht aus Lübeck und Umgebung kommen, Stockelsdorf ist ein Vorort von Lübeck, also ein bisschen kleiner und dörflicher, wie der Name vielleicht auch sagt, obwohl es ist, hat, glaube ich, Stadtrechte. Und Travemünde ist eher so eben, ja, Leben und städtischer. Aber wie habt ihr euch dann da angenähert, um das Grundstück zu finden, was ihr letztlich gekauft habt?
Also letztendlich war es ein Glücksgriff, muss man so ganz klar sagen. Wir hatten so ein bisschen Glück, dass es einen Marktschwenk gab, dass die Bauträger nicht mehr so richtig interessiert waren an großen Grundstücken, um da Mehrfamilienhäuser oder so draufzusetzen. Und meine Frau hat in der Krabbelgruppe damals die Ehefrau von einem Makler kennengelernt. Und die haben sind sehr gut befreundet und der wusste dann irgendwann halt, was wir suchen, nämlich irgendwie bestenfalls 2.000 bis 3.000 Quadratmeter und dicht halt in Richtung Strand, aber auch möglichst ein bisschen dörflicher gelegen. Und irgendwann gab es dann mal durch Zufall so ein Grundstück, wo erst ein Bauträger dran war, der da halt wieder ein Reihenhaus draufsetzen wollte. Und der ist dann abgesprungen. Und das Grundstück stand seit, weiß ich nicht, 20 Jahren leer. Das war komplett verwildert. Also da konntest du keinen Meter drauf gehen, als wir das erste Mal drauf waren. Konnten wir ganz links an der Seite von dem Grundstück auf einer Breite von einem Meter mal runterlaufen. Ja, das wollte nicht unbedingt jemand haben, ich sag's mal so. Also das war schon sehr spezifisch auf mich zugeschnitten. Da musste schon Lust auf Leiden haben, um das Grundstück irgendwie aufzuräumen. Ja, da war noch ein alter Schweinestall drauf, der komplett zerstört war. Oder eine Puffgarage.
Eine was?
Eine Puffgarage.
Was ist das?
Ja, das haben wir auch erst so richtig im Nachgang festgestellt. Ich habe mich irgendwann gewundert, warum ich da so Cowboy-Stiefel drin finde oder Handschellen oder ein paar andere.
Ah, also wirklich Puff, Puff.
Ja, nee, also der Vorbesitzer, also nicht der Makler, dem es gehört hat, sondern der Vorbesitzer davor, der war sehr aktiv, so würde ich es mal benennen. Der war gerne in Etablissements und hatte dafür auch so ein bisschen Ausstattung.
Also spannend, was ihr da so alles gesehen habt.
Ja, war auch teilweise ein bisschen gruselig. Also hinten im Schweinestall gab es dann auch mal ein Bett mit einer Kette. Die habe ich dann schnell entsorgt. Also war schon eine spannende Zeit, dieses Grundstück aufzuräumen.
Wenn du sagst, es war jetzt für dich, so also auf dich zugeschnitten, aber andere haben vielleicht das sozusagen nicht als Juwel erkannt. Wie war denn, hast du es gesehen und hast gewusst, das ist es?
Ja, direkt. Ich habe das gesehen, hab meinen Vater angerufen, habe gefragt, Papa, hier stehen irgendwie Dutzende Bäume drauf. Traust du dich, irgendwie einen davon nicht zu fällen oder können wir hier loslegen? Also, ja, und dann ging es los. Dann haben wir 5 Monate lang aufgeräumt.
Also 6 Jahre gesucht und 5 Monate dann das nur aufgeräumt.
Ja. Ich habe auch noch eine Übersicht, wo drin steht, was wir alles da entsorgt haben. Also, wir hatten alles von Asbest, KMF. Wir haben ja das ganze Haus dann selber entkernt, das alte, was da drauf stand. Wir haben kurz überlegt, ob wir das fit machen können. Und das hieß in der Siedlung das Rattenhaus. Und dann bin ich einmal in den ersten Stock hoch und dann waren da wirklich so mumifizierte Ratten. Und auch, also entsprechend die Ausscheidungen, ne, im ganzen Haus, ein paar Zentimeter hoch im Dachboden. Und dann war klar, nee, das können wir nicht retten oder wollen wir auch gar nicht retten. Ja, und deswegen haben wir so ein bisschen länger gebraucht, um das aufzuräumen.
Und würdest du jetzt retrospektiv sagen, die 6 Jahre, die waren gut, dass wir einfach gewartet haben und nicht irgendwie einen größeren Kompromiss eingegangen sind, sondern das war es wirklich wert?
Ja, das ist jetzt wirklich unser Traumgrundstück, ne? Also das ist wirklich dieser Kompromiss, den es brauchte. Ich habe so meine Scholle und es sind aber auch nur 3 Kilometer zum Strand, also ans Leben. Und für uns war das wirklich gut, so lange zu suchen und zu gucken. Und ich würde da auch wirklich empfehlen, keine Kompromisse zu machen, weil danach bist du halt wirklich an dem Ort. Und wenn du dann irgendwie doch nicht so richtig zufrieden bist, kommst du, glaube ich, nie so richtig an.
Als ihr dann das Grundstück eben gefunden habt, dann geht es ja auch um das Thema Baufinanzierung. Wie seid ihr daran gegangen?
Also wir waren schon relativ lange in Gesprächen mit Ringo. Das lag einfach daran, dass wir in dieser Phase immer mal wieder auch so Objekte gefunden haben, die wir spannend fanden. Und dann wollten wir natürlich wissen, ob wir uns das leisten können. Deswegen haben wir als allererstes eine Budgetberatung gemacht und haben mit Ringo mal so ganz grob abgesteckt, was können wir eigentlich machen, so finanziell.
Also für alle, die uns schon öfter gehört haben, die kennen wahrscheinlich Ringo Hellwig total gut schon. Er war nämlich ja auch schon zu Gast im Podcast. Für alle anderen, das ist Ringo Hellwig ist ein Spezialist für Baufinanzierung in Lübeck. Genau, also ihr habt gesagt, also da höre ich aber auch so ein bisschen raus, da wart ihr euch noch nicht so sicher, dass es unbedingt das Haus sein muss, ne? Also das Haus bauen sein muss, sondern da habt ihr auch Häuser gefunden, wo ihr auch hättet euch vorstellen können, die zu kaufen.
Ja, also in den 6 Jahren sind wir dann wirklich mal so mit Wunsch und Realität, das hat richtig geclasht. Wir haben irgendwann so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben gehabt, dass wir ein Grundstück finden. Deswegen hatten wir uns dann halt auch Häuser angeguckt. Aber so der innere Wunsch war eigentlich immer eher neu zu bauen und zu prüfen, ob man das Haus dann nicht abreißt.
Wenn du ein Haus hast, dann weißt du ja, dann hast du diesen Kaufpreis und klar, da gibt es die Nebenkosten, die noch dazukommen. Aber bei Grundstück und Hausbau ist es ja wirklich ein sehr, sehr großes, weites Feld sozusagen. Gab es da Überraschungen bei den Kosten?
Wir haben ja mit einer Architektin dann angefangen zu planen. Und da gab es eine große Überraschung. Und zwar, normalerweise rechnest du ja für so einen Neubau mit 3.500 bis 4.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Da kannst du so grob mit rechnen. Und dann kommen aber da drauf nochmal 20 bis 25% Bauleitungskosten für den Architekten oder die Architektin. Und das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das hat nachher auch dazu geführt, als wir dann in die Pausplanung gewandert sind, dass wir irgendwann das mit dem Architekten gar nicht weitergemacht haben.
Und vielleicht noch mal ganz kurz in dem Rahmen der Finanzierung. Das hast du ja, ist ja jetzt ein gutes Beispiel schon mal. So was war eine Überraschung, aber gab es auch Dinge, die die Kalkulation schwieriger gemacht haben?
Ehrlich gesagt nicht, nee.
Aber du bist auch ein sehr, also man muss sagen, ich kenne Daniel jetzt. Daniel ist ein sehr, sehr geordneter Mensch, der viele Dinge auf dem Zettel hat. Also du hattest wahrscheinlich auch so eine Excel-Tabelle, vermute ich, wo sehr viele Zahlen drin standen und auch viele Posten.
Ja, also diese Excel-Tabelle, die existiert wirklich. Die hat mehrere Seiten und einige hundert Zellen. Also von daher, da steht alles sehr genau drin. Und ich hatte mir dann da wirklich alles auch dezidiert aufgeschrieben, was ich so rund um mich herum gelesen habe. Und von daher hat das auch sehr gut funktioniert jetzt über die gesamte Phase.
Wenn du diese ganze Excel-Tabelle hast, was sind denn deine Empfehlungen so an die Menschen, die das noch vor sich haben?
Also wir hatten einen Stolperstein bei unserer Finanzierung. Und zwar hat sich der Prozess sehr lange gezogen, bis wir wirklich die Finanzierung abgeschlossen hatten. Das war über ein Jahr. Und dann macht man ja die Budgetberatung und guckt, was man sich leisten kann. Und dann gibt es ja zu dem Zeitpunkt so einen aktuellen Zins. Aber der verändert sich ja auch. Also in der Phase, in der das dann passiert ist, kam Trump irgendwie an die Macht. Da waren Dutzende Sachen in Deutschland los. Die EZB hat angefangen, den Leitzins zu senken. Das hat ja alles immer Auswirkungen auf den Zins. Und so war der Zins am Anfang von uns, als wir gestartet sind, irgendwie so bei ungefähr 3,5%. Und nachher, als wir abgeschlossen haben, war der unter 3%. Und ich hätte da wirklich eine Empfehlung an die Bauherren. Ich habe immer versucht, irgendwie so eine Zinsprognose zu finden, die für mich verlässlich ist. Es hat alles nicht so richtig funktioniert. Aber was wirklich gut war, war diese 10-jährige Pfandbriefentwicklung. Da gibt es so einen Chart, auch auf der Dr. Klein-Seite, wo man dann schauen kann, wie entwickelt sich gerade der 10-jährige Pfandbrief. Und der ist super dicht an den Bauzinsen dran. Und wenn man sieht, dass der halt gerade fällt, dann weiß man auch, dass der Bauzins eigentlich relativ schnell danach auch sinkt. Und wenn man sieht, dass der steigt, dann geht auch der Bauzins hoch. Und das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man da noch nicht direkt abschließen möchte, wenn man den Kaufvertrag unterschrieben hat. Weil da kann ja auch noch mal eine ganze Zeit dann vergehen, bis es wirklich dann zum Bau losgeht.
Das ist ein super Tipp. Also das verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, die Pfandbriefkurve sozusagen. Genau. Super, vielen Dank. Du hast ja gesagt, mit dem Architekt seid ihr dann nicht weitergegangen, weil das sehr teuer war. Wie habt ihr dann die anderen Entscheidungen getroffen? Also wie ist es dann weitergegangen?
Genau, das ist ja so die klassische Frage, Architekt oder Fertighausanbieter, ne? So, und irgendwann hatten wir dann ja diesen Urwald fertig und haben erstmal auch eine Empfehlung für diese Architektin oder den Architekten bekommen. Und da hatten wir einfach das Problem, dass wir ja, wie am Anfang schon erzählt, wir hatten so tausende Bilder im Kopf und tausende Ideen, aber wir hatten kein fertiges, finales Bild, was wir eigentlich wollen. Und meine Frau hatte da einfach die Herausforderung, sie kann sich 2D-Zeichnungen nicht vorstellen. Also wenn man der irgendwie einen Plan fertig macht, dann versteht die einfach nicht oder kann nicht umsetzen, was das nachher wirklich als Haus ist. Und deswegen habe ich dann angefangen und habe mir so ein Shampoo-Bro 3D-Programm runtergeladen und habe das nachgezeichnet, was uns eure Architektin gemacht hat, damit meine Frau das in 3D sehen kann. Und irgendwann haben wir diese arme Frau verrückt gemacht, also die Architektin, weil wir ständig neue Ideen hatten. Wir wollten da eine Einliegerwohnung noch drin hatten, weil die KfW irgendwie da gerade so gut war für Einliegerwohnungen. Dann wollten wir noch die Garage direkt im Haus integriert haben. Und irgendwie, wir hatten so viele Ideen, aber das hat irgendwie nachher alles nicht funktioniert. Und es wurde ja auch immer teurer, ne? Also wir haben ja dann immer die Bauzeichnerin, der Architekt hat das immer gezeichnet, hat uns das gezeigt und wir hatten wieder neue Ideen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so, ja, das wird so nix. Wir brauchen irgendwie noch Zeit für uns und das dauert uns auch alles zu lange, weil ich irgendwann schneller zeichnen konnte in meinem Keller, als wir das von der Architektin bekommen hatten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, komm, danke für die Ausbildung, also danke dafür, dass wir jetzt gelernt haben, was man für dieses Grundstück braucht, was man beachten muss. Ne, wir hatten ja einen Paragraph 34, also wir mussten nach Nachbarschaftsbebauung das machen, aber wir machen jetzt alleine weiter. Und dann habe ich mich 3 Monate im Keller eingeschlossen, kein Fernseher mehr geguckt und habe das Haus nochmal selber gezeichnet.
Mit deinem 3D-Programm.
Richtig, genau. Mit dem 3D-Programm und meinen zwei größten Kritikerinnen, nämlich meiner Schwiegermutti und meiner Frau.
In dem Diskurs mit deiner Schwiegermutter und mit deiner Partnerin, wie seid ihr dann rausgegangen? Was war euch dann wichtig und welche Wünsche gab es dann wirklich?
Also, wir hatten ein breites Feld. Ich liste einfach mal so ein paar auf. Also was uns wirklich wichtig war, und das ist auch das Problem bei Fertighäusern, ist, dass das Haus auf das Grundstück passt. Also es gibt ja immer einen groben Entwurf mit groben Grundrissen und dann wird ja nicht berücksichtigt, hast du eine Nordost, eine Nordwest- oder Südwestausrichtung von dem Grundstück, wie dicht denn das überhaupt? Und deswegen musste als allererstes mal dieser Grundriss, den wir wollten, auch zum Haus passen. Ganz klassisch HWR im Norden, Esszimmer, Küche so im Südwesten. Dass man halt die Premium-Seiten des Hauses auch wirklich da hat, wo es schön ist.
Du sagst das jetzt so, als wäre das was, was man total weiß, dass der Hauswirtschaftsraum da irgendwo sein muss und das andere da. Ich wüsste das nicht. Das hast du dir dann in dieser ganzen Phase auch angeeignet.
Ja, genau. Das war dann so ein Learning aus der Zusammenarbeit mit der Architektin oder aber auch, weil ich einfach nicht wollte, dass die Lebensmittel die schönste Ecke des Grundstücks haben, sondern die Lebensmittel sollen einfach in den kühlen Norden, da will ich ja nicht sein.
Welche Dinge gab es noch? Welche Wünsche hattet ihr dann noch?
Ja, auch ein großer Punkt waren gleich große Kinderzimmer. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Wir haben dann ja das Elternhaus fertig gebaut gehabt und dann sind wir eingezogen und dann wurde gewürfelt bei mir und meinem Bruder, wer denn das größere Kinderzimmer bekommt. Ich habe verloren, fand ich echt nicht schön. Und von daher war uns immer klar, wir wollen gleich große Kinderzimmer haben.
Okay, uns wurde auch nie wieder gewürfelt wahrscheinlich, ne? Einmal und dann ist es durch.
Ja, richtig, genau. Und dann bist du da drin 5 Jahre und dann freust du dich immer, dass dein Bruder den schöneren Raum hat.
In dieser Entwurfsphase dann, das hattet ihr dann abgeschlossen, ihr habt miteinander gesprochen und dann war die Architektin sozusagen passé. Wie bist du dann weitergegangen? Hast du dir Gewerke gesucht? Hast du dir einen Fertighausanbieter gesucht? Wie ging es weiter?
Genau, ich habe dann 3 Monate selbst gezeichnet. Das ging so bis Oktober 23. Und dann hatte ich einen sehr nützlichen Tipp von den Fertighausexperten bei YouTube gesehen, nämlich mit einer Planung, die zu 90% final ist. Also man sollte nicht zu 100% darauf beharren, was man da sich ausgedacht hat, sondern man muss schon noch ein bisschen flexibel bleiben, dann damit direkt auf Bauträger zuzugehen. Und das habe ich dann gemacht, habe mir 7 Bauträger rausgesucht und habe die einfach mal alle angeschrieben und habe meine Zeichnungsdateien mitgeschickt.
Und die haben dir dann gesagt, erstmal geht es dann nach Kosten oder Machbarkeit oder wie bist du dann weiter da vorgegangen, um dich zwischen den 7, ist ja schon eine Anzahl, auch zu entscheiden, ne?
Ja, dann gab es wieder so eine große Excel-Tapete. Ein paar waren aber auch von Anfang an raus, muss man auch so direkt sagen, ne? Also einige bauen dann doch sehr streng an ihrem Katalog. Und das ist auch so ein spannender Punkt, ne? Also was ist ein Fertighausanbieter? Was ist ein Systemhausanbieter? Was ist ein Bauträger? Das muss man da auch erstmal lernen. Also viele Fertighausanbieter bauen zum Beispiel deinen Grundriss dir nach, wenn du das möchtest. So, also das ist dann gar kein Fertighaus. Unter anderem haben wir jetzt mit einem Systemhausanbieter gebaut, der zum 90% dann unseren Grundriss übernommen hat. So, also von daher, es lohnt sich da wirklich schon breit anzuschreiben, gerade diejenigen, die viele Häuser bauen, weil man da einfach eine hohe Sicherheit hat. Wir hatten nämlich einen Monat, bevor wir den Vertrag dann mit unserem Anbieter unterzeichnet hatten, kam dann noch mal so ein anderer um die Ecke. Der hatte wunderschöne Bilder bei Instagram und Facebook und ich hatte eigentlich schon echt keine Lust mehr. Aber dann haben wir dann doch mal mit dem die Vorplanung gemacht. Und ich kann jedem Bauherrn mal wieder nur empfehlen, checkt eure Anbieter beim Bundesanzeiger, schaut da einmal in die Bilanz rein. Weil bei dem haben wir dann einen Fehlbetrag von 3 Millionen festgestellt und auf die nette Rückfrage, woran es denn liegen kann, gab es kein Feedback mehr. Also der war dann von heute auf morgen von der Bildfläche verschwunden. Und das war unser Favorit zu dem Zeitpunkt. Also wir sind da wirklich haarscharf wahrscheinlich so einer Katastrophe vorbeigeschreddert. Von daher Empfehlung an alle, bevor ihr euch entscheidet, checkt einmal über den Bundesanzeiger die Bilanz.
Du hattest jetzt gerade gesagt, man sollte mal gucken, Fertighausanbieter oder also der Name führt dann so ein bisschen in die Irre, denn du kannst auch auf die zugehen und dann übernehmen die schon teilweise deinen Grundriss. Was ist der Unterschied jetzt zwischen einem Fertighausanbieter und einem Systemhausanbieter, hast du, glaube ich, gesagt?
Ja, den Unterschied habe ich bis heute nicht verstanden. Also das ist für mich irgendwie das Gleiche. Ich glaube, Systemhausanbieter will das nochmal dezidierter zeigen, dass es so fertige Module gibt, die du da konfigurieren kannst. Aber eigentlich, ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt wirklich keinen Fertighausanbieter gefunden, der komplett gesagt hat, uns ist es völlig egal, was ihr für einen Grundriss haben wollt, sondern wir haben nur diesen Katalog.
Okay, das sind wahrscheinlich Synonyme oder so. Dann hattet ihr den gefunden, den ihr gut fandet, anhand mit euren Kriterien wahrscheinlich in der Excel-Tabelle. Gab es dann Kompromisse trotzdem innerhalb der 10%, die ihr noch eingehen musstet?
Nein, es wurde besser. Also auch da nochmal ein herzliches Dankeschön an die Frau mit dem Bier in dem Namen. Die hat den Grundriss von mir genommen und hat dann diese 90% zu 100% gemacht. Hat da wirklich nochmal tolle Veränderungen reingemacht. Und das habe ich auch erst im Nachgang festgestellt, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Also da kommt es dann wirklich drauf an, ob man jemand in dem Unternehmen findet, der so richtig Bock auf dein Haus hat. Weil das habe ich auch bei dem Zusammenspiel mit der Architektin gelernt. Du lebst selber viel stärker in diesem Objekt schon drin, als andere es tun. Also du hast da deine Vorstellungen, bist da mit Emotionen dabei und du kannst einfach Glück haben, wenn du jemand anderes findest, der da irgendwie mit drin aufgeht und der voll Lust hat, da was Schönes draus zu machen. Weil ansonsten arbeiten die das einfach nur ab und wenn dann halt der Grundriss nicht passt und du deine Schränke danach nicht so stellen kannst, wie du es eigentlich wolltest, das ist dann denen auch egal. Also da musst du einfach Glück haben, auf die richtigen Personen zu treffen.
Das hattet ihr offensichtlich.
Ja.
Okay, jetzt haben wir schon ganz schön viel besprochen. Also ich fasse mal ganz kurz so, was ich jetzt so mitgenommen habe aus dem Gespräch bisher zusammen. Also du hast gesagt, ihr wusstet sehr genau, was ihr wolltet und ihr habt auch einfach lange gesucht. Und das würdest du auch empfehlen. Also nicht so viele Kompromisse eingehen, sondern wirklich gucken, was möchte ich. Und bei euch war es eben auch so, du hattest oder ihr hattet konkrete Vorstellungen auch von dem Haus und deswegen seid ihr auch bei der Grundstückssuche geblieben und habt dann lange gesucht, bis ihr dann, 6 Jahre hast du, glaube ich, gesagt, ne, bis ihr dann das eine Grundstück gefunden habt. Du hast so schön gesagt, da musste man Lust auf Leiden haben, und das fand ich auch eine echt spannende Zeit, weil ihr 5 Monate aufgeräumt habt. Das ist ja auch was man sich erstmal so ein bisschen vor Augen führen muss. Dann habe ich verstanden, der Grund, warum er die architektonische Begleitung oder die Begleitung durch den Architekten oder die Architektin dann nicht zu Ende ging, war, dass da nochmal echt viele Kosten auf euch zukamen, nämlich nochmal 20 bis 25% auf die 3.500 bis 4.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Damit hattet ihr nicht gerechnet und daran ist das dann auch so ein bisschen gescheitert. Und du würdest aber auch jedem empfehlen, in eine Beratung zu gehen und zu gucken, wie ist eigentlich mein Budget, um dann weiterzuschauen auch, was können wir uns leisten und dann auch konkreter die Zahlen in die Excel-Tabelle tragen zu können. Ein Hack, den du hattest, war, dass du sagtest, ihr hattet einen relativ langen Zeitraum, ja. Und da haben sich die Zinsen stark verändert, weil Trump an die Macht kam. Da gab es recht viel. Gerade sind die Zinsen ein bisschen ruhiger, aber damals war viel Bewegung drin. Und da hast du dir die Pfandbriefkurve angeguckt. Und die nimmt ja so ein bisschen die Zinsentwicklung vorweg. Und das hat dir geholfen, dann doch unter die 3% zu kommen. Und was ich auch noch verstanden habe, war, das Haus muss zum Grundstück passen. Und danach habt ihr dann geguckt in der Entwurfsphase, also dass die Räume gut ausgerichtet sind, die schönen Räume, also die Räume, in denen man viel Zeit verbringt, eben an den schönen Ecken, die anderen eher woanders. Und dann auch zu gucken, mit wem mache ich das, Bauträger oder Fertighausanbieter. Und da dann großer Appell, ruhig auch auf Fertighausanbieter zuzugehen, weil der Name ist da ein bisschen irreführend, denn die nehmen auch deinen Grundriss und in deinem Fall haben sie ihn sogar besser gemacht. Aber wenn du eine sehr konkrete Vorstellung hast, sind die da durchaus flexibel. Das habe ich so verstanden. Würdest du da noch was ergänzen wollen bisher?
Ja, zwei Tipps habe ich noch.
Ja, super.
An die zukünftigen Bauherren oder an diejenigen, die es schon sind. Also, wenn man ein Grundstück sucht, dann ist es ganz häufig so, dass diese Grundstücke gar nicht erst online kommen. Warum ist das so? Viele Gemeinden veröffentlichen auf ihren Seiten schon die Grundstücke und dann kann man sich darauf bewerben. Das heißt, die sind vorher auf den Gemeindeseiten zu finden und dann sind die alle schon weg, weil die schon genügend Interessenten haben. Und daher schaut auf die Seiten der Gemeinden, schreibt die Gemeinden an, in denen ihr wohnen möchtet, ob da nicht Neubaugebiete geplant sind. Und dann kriegt man vorher die Tipps und kann vorher schon in den Lostopf mit rein. Das haben wir zu spät festgestellt. Und der zweite Tipp ist, nicht jeder kann zeichnen. Das war bei mir Zufall, weil ich es in der Ausbildung gelernt habe. Und deswegen bin ich gar nicht so, ich bin ein absoluter Freund davon, eine Vorplanung mit einem Architekten oder einer Architektin zu machen. Aber das bitte nicht nach HOAI, also der offiziellen Gebührenordnung eines Architekten, sondern macht da einen Festpreis aus. Das sollte so zwischen 5.000 bis 8.000 Euro kosten, da einen Entwurf fertig zu machen. Die machen das wirklich gut. Wir waren halt auch wirklich sehr speziell und auch sehr unerfahren, was wir eigentlich wollten. Aber mit diesem Vorentwurf ist es dann doch noch mal viel einfacher, auf so Fertighausanbieter oder Systemhausanbieter oder wie die sich auch immer schimpfen, zuzugehen. Also diejenigen, die viele Häuser bauen und da dann die Feinplanung zu machen.
Okay, super. Und was ich auch noch wichtig fand, was du eben schon gesagt hast, aber vielleicht nochmal, um das auch hervorzuheben, wenn man sich dann für einen Anbieter entschieden hat, dann in den Bundesanzeiger schauen, wieso die Bilanz von dem aussieht, weil das hat euch ja auch gerettet.
Ja, und seid vorsichtig, wenn einer sagt, ist gar kein Problem, wir können in 2, 3 Wochen anfangen, das kriegen wir alles hin. Die sind immer die geilsten, die sagen immer, es klappt alles. Und wenn die ganz besonders schnell starten können, dann haben die nichts zu tun. Und das war auch einer, den wir aussortiert hatten, weil dem ging es einfach schlecht, der hatte keine Aufträge. Und niemand möchte dann mit einem insolventen Bauträger dastehen.
Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank für ganz diese wichtigen Tipps und die ganzen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche dir schon mal einen schönen Tag noch.
Danke dir, sehr gerne.
Das war die erste Folge von unserem Erfahrungsbericht mit Daniel. Und wenn ihr Lust habt, die nächste Folge kommt in den nächsten Monaten und dann geht es um das Thema Baugenehmigung. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt@drklein.de.